Heute ist der 9. Juli. Heute startet der NATO-Gipfel symbolträchtig am Gründungsort in Washington D.C. in den USA. Denn genau dort wurde vor 75 Jahren als Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg der Transatlantische Vertrag dieses Verteidigungsbündnisses geschlossen. 35 Jahre nach Ende des Kalten Kriegs besteht das Bündnis immer noch. Und das, obwohl ihm der französische Präsident Emmanuel Macron ja noch 2019 bescheinigt hatte, hirntot zu sein. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine scheint die Rolle der NATO aber wieder aktuell. Und über die NATO spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler und NATO-Experten Johannes Fawig. Guten Morgen, Herr Fawig.
Guten Morgen, Frau Herzl. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie. Was waren denn die Ziele der NATO bei der Gründung vor 75 Jahren?
Also das war eine völlig andere politische Situation. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges haben 12 Mitgliedstaaten damals sozusagen gegründet in dem festen Versprechen, dass ein Angriff gegen einen Staat als ein Angriff gegen alle Staaten gewertet wird. Das war sozusagen die Grundratio und die entscheidende Errungenschaft in der damaligen Konstellation war, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich dauerhaft für europäische Sicherheit engagieren wollten und das eben auch vertraglich im Rahmen der NATO zugesichert haben. Und das war der Gründungskonsens und es war noch deutlich gegen Deutschland gerichtet. Mhm. Deutschland ist ja erst 1955 Mitglied der NATO geworden und dann hat sich das so entwickelt, dass immer mehr Aufgaben dazu kamen und sozusagen die NATO sich in Laufe ihrer langen Geschichte in sehr unterschiedlichen Aufgaben geübt hat, unter anderem Auslandseinsätze. Es gab das sozusagen die Idee, dass die NATO sowas wie eine Weltpolizei wird. Das ist jetzt wieder von der Agenda und die Kernaufgabe, die Sicherheit der territorialen Integrität ihrer Mitgliedstaaten, die ist jetzt zurück mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine.
Sie sagen es, die Geschichte der NATO ist lang und sie teilt sich auf in die Zeit vor und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Wie hat sich denn die Rolle der NATO durch das Ende des Kalten Kriegs gewandelt?
Also im Prinzip, als der sozusagen eiserne Vorhang gefallen war, gab es natürlich schon mal eine Diskussion, ob man die NATO überhaupt noch braucht. Also es gab keine großen Bedrohungen mehr für die sozusagen Kernaufgabe, nämlich die Sicherstellung der territorialen Integrität. Und dann hat die NATO, wie das so ist, wenn man keine Aufgaben mehr hat, sich neue Aufgaben gesucht. Und dann ist sie sehr stark in Auslandseinsätzen gegangen, zum Beispiel in Afghanistan oder auch im Kosovo. Wir erinnern uns vielleicht an an dem Gipfel zum 50-jährigen Jubiläum im April 1999. Da hat die NATO Krieg geführt im Kosovo gegen Serbien. Also es kamen neue Aufgaben hinzu. Und Sie haben das Zitat von Macron erwähnt, da waren die Fliehkräfte sehr groß, weil eben die gemeinsamen Interessen ein bisschen aus dem Blick geraten sind. Und dieser Hirntodbefund von Macron, der ist jetzt weg, weil eben wieder diese Kernaufgabe auf dem Tisch liegt. Und sie hat sozusagen mehrere Wendungen gemacht, vom Verteidigungsbündnis zur Weltpolizei und jetzt wieder zurück. Und da gilt die Regel, dass nicht so attraktiv ist für ein Bündnis wie ein gemeinsamer Feind. Und den hat man jetzt wieder. Und das schweißt zusammen gewissermaßen.
Absolut. Gab es denn tatsächlich ein Versprechen der NATO, das Bündnis nicht nach Osten zu erweitern, wie Putin ja behauptet?
Das ist umstritten. Die historische Forschung ist sich eigentlich einig, dass es dieses Versprechen nicht gab. Man findet also keine vertraglich zugesicherte Aussage, dass man sich nicht erweitert, die man dann gebrochen hat. So ist es nicht. Aber natürlich ist es so, dass Russland von der Erweiterung der NATO nicht begeistert war und versucht hat, das zu verhindern, ist damit aber nicht durchgedrungen. Und die letzte rote russische Linie gewissermaßen, die ist dann 2008 überschritten worden auf dem Gipfel von Bukarest der NATO, wo die NATO gesagt hat, auch die Ukraine wird Mitglied. Und das haben die Russen eindeutig als Provokation empfunden. Es war also kein Vertragsbruch gewissermaßen der NATO, aber doch politisch sehr, sehr unklug. Zumal man die Ukraine eigentlich in eine geopolitische Grauzone gestoßen hat. Man hat zwar gesagt, ihr werdet Mitglied, aber hat nichts dafür getan, dass sie dann auch tatsächlich Mitglied wurde. Und das Schlamassel, würde ich sagen, das haben wir jetzt.
Nun sind Verteidigungsbündnisse, wenn man in die Geschichte zurückschaut, selten älter als 80 Jahre. 75 NATO haben wir jetzt. Woran könnte die NATO zerbrechen?
Also in der Tat ist das schon eine historische Errungenschaft, dass man über 7 Jahrzehnte sozusagen so viele gemeinsame Interessen hat, dass man das Bündnis vital hält. Und es sind ja auch neue Mitgliedstaaten dazugekommen, Schweden und Finnland als jüngste Staaten. Das heißt, offenkundig ist die NATO für viele Staaten noch attraktiv. Und solange ich das verfolge, wird immer gesagt, die NATO ist in der Krise und das Totenglöcklein wird sozusagen immer gerne geläutet. Jetzt ist es aber doch sehr, sehr schwierig, weil die Vereinigten Staaten von Amerika, die eben zentrale Macht in der NATO sind, unsicher geworden sind. Niemand weiß, wie das weitergeht mit einem schwächelnden Joe Biden und noch schlimmer mit einem sozusagen völlig unberechenbaren möglichen Präsidenten Donald Trump. Das heißt also, das ist das sozusagen dicke Brett, was jetzt gebohrt werden muss, die neue Rolle der Vereinigten Staaten von Amerika in der NATO. Die Europäer werden mehr Verantwortung übernehmen müssen in der NATO. Und die Frage ist, ob sie das wollen und ob sie das können. Ich persönlich bin da sehr skeptisch. Das heißt, ich glaube, die NATO ist schon in schwierigem Fahrwasser, weil die Position der Amerikaner sich ändern wird, absehbar.
Herr Fawig, Sie haben gerade diese Hintergründe gezeichnet. Vor diesen Hintergründen, was erwarten Sie von dem NATO-Gipfel, der jetzt heute beginnt?
Also ich glaube, niemand ist da groß zum Feiern zumute, weil ja auch eben ein Krieg, der in Europa herrscht, niemand zum Feiern quasi verleitet. Und das andere ist, dass alle sehr genau auf die Verfassung von Joe Biden gucken werden. Das heißt, alle sind froh, wenn das ohne riesige Pannen zu Ende geht. Und große Visionen für europäische Sicherheit sind da aus meiner Sicht nicht zu erwarten. Die größte Version wäre, dass man den Versuch macht, mit Russland wieder zu einem auskömmlicheren Verhältnis zu kommen. Das liegt natürlich in erster Linie an Russland, gar keine Frage. Russland ist der Aggressor. Aber das, was die NATO macht jetzt seit 2 Jahren, die Ukraine doch militärisch sehr weitgehend zu unterstützen, aber gleichzeitig nicht den Versuch macht, mit Russland auch zu verhandeln über einen Interessenausgleich, über ein Ende des Krieges. Das halte ich für ein schweres Versäumnis und ich erwarte auch nicht, dass jetzt in Washington über diese Fragen geredet wird, sondern wir werden da jetzt wieder Durchhalteparolen hören und mir ist das zu wenig. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Ansatz mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und da ist im Moment niemand zu bereit. Viktor Orban macht das, versucht das, aber wird dafür einen Kopf kürzer gemacht, zu Unrecht, wie ich finde. Da ist also im Moment nichts Neues von der NATO zu erwarten.
Hansi, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Johannes Fawig auf Radio 3, Politikwissenschaftler und NATO-Experte. Im April ist die NATO 75 geworden und heute bis zum 11. Juli findet in Washington jetzt der Gipfel zum Jubiläum statt.